DW Menschen und Märkte.
Süßes Gift, wie EZB-Chef Mario Draghi der Kanzlerin die ungeliebten Staatsanleihekäufe schmackhaft machen will. Chinas Börsenaufsicht tritt auf die Bremse und die Kurse brechen ein. Statistisch gesehen sind wir alle reich, nur mit der gerechten Verteilung hapert es. Und schließlich, Köln ist eine Reise wert, zumindest für den, der sich über die neuesten Möbel- und Küchentrends informieren will. Willkommen zu unserem Wirtschaftspodcast. Mein Name ist Rolf Wenkel. Am Donnerstag ist es wohl soweit. Alle Welt erwartet, dass die Europäische Zentralbank den massiven Ankauf von Staatsanleihen beschließen und verkünden wird. Diese Geldspritze soll erst die Preise und dann die lahmende Wirtschaft in der Eurozone anheizen. Das ist allerdings sehr umstritten, besonders in Deutschland. Angeblich hat sich EZB-Präsident Mario Draghi ein Verfahren ausgedacht, das die deutschen Sorgen besänftigen soll. Es heißt, dass die nationalen Notenbanken, etwa die Deutsche Bundesbank, nur Staatspapiere ihres eigenen Landes kaufen sollen, um so den Eindruck zu vermeiden, dass etwa die Deutschen für die Schulden der Griechen oder Spanier haften. Angeblich habe Draghi diesen Vorschlag bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Wolfgang Schäuble in der vergangenen Woche präsentiert. Macht dieser Vorschlag Sinn? Eske Hicken hat sich an der Frankfurter Börse umgehört.
Dass die Europäische Zentralbank am Donnerstag ein neues Programm zum Kauf von Staatsanleihen ankündigt, wird allgemein erwartet. Es gilt als die bislang stärkste Waffe der EZB. Denn das Programm unterscheidet sich von den bisherigen Geldspritzen und Anleihekäufen. Bei den Geldspritzen in Billionenhöhe, genannt Dicke Bertha, war die EZB darauf angewiesen, dass die Banken sich das Geld tatsächlich liehen. Beim neuen Programm entscheidet die EZB selbst und kauft. Und bei den bisherigen Anleihekäufen hat die Notenbank darauf geachtet, die Geldmenge nicht aufzublasen. Das soll diesmal anders sein. Ziel der EZB ist genau das. Michael Schubert, Notenbankexperte bei der Commerzbank.
Langfristig herrscht ein Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation. Mit steigender Geldmenge würde dann auch die Inflation steigen. Und das will die EZB haben.
Bis vor wenigen Monaten war Inflation ein viel diskutiertes Angstthema und ein solches Programm undenkbar. Derzeit aber sinken die Preise im Euroraum. Die EZB fürchtet, dass dies anhalten und die Wirtschaft abwürgen könnte. Das neue EZB-Geld soll das verhindern und die Wirtschaft ankurbeln. Die Banken sollen mit dem Geld mehr Kredite vergeben. Dass sie das so tun, bezweifelt aber Martin Lück, Chefvolkswirt der UBS.
Sie werden nur dann mehr Kredit vergeben, wenn die Unternehmen mehr Kredite nachfragen. Dafür braucht es mehr Optimismus. Und auch die Banken müssen erstmal sich selber finden, jetzt in der Bankenunion, in dem neuen regulatorischen Umfeld und so weiter. Das heißt, diese Hoffnung halte ich auch für einigermaßen begrenzt. Es wäre der Idealfall, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird.
Viele Volkswirte haben Zweifel an der Wirksamkeit des Programms. Für die größte Wirkung halten viele, dass es den Euro schwächt. Denn das verbilligt die Ausfuhren und nützt den Exportunternehmen. Ob sinnvoll oder nicht, die EZB muss etwas tun, da sind sich viele Volkswirte einig. Denn noch immer schwelt die Krise in der Eurozone. Grundsätzliche Kritik am neuen Programm kommt aber aus Deutschland. Denn die EZB kauft alle Staatsanleihen und hat sie dann in den Büchern, auch die aus Euro-Krisenstaaten. Chefvolkswirt Martin Lück fasst die Befürchtungen zusammen.
Viele Kritiker inklusive Bundesbank haben so argumentiert, dass wenn die EZB in großem Stil Staatsanleihen aufkauft, also das Eurosystem, dann kommt es zu einer Vergemeinschaftung von Risiken. Wenn es dann Ausfälle einzelner Schuldner geben sollte, zum Beispiel wenn einzelne Länder, deren Anleihen da gekauft werden, pleite gehen sollten, dann würde die Gemeinschaft dafür haften. Und da Deutschland nun mal den größten Anteil an dem Eurosystem hat, würde Deutschland praktisch für den größten Teil dieser Ausfälle haften.
Nach Medienberichten soll EZB-Chef Mario Draghi den Deutschen aber entgegenkommen wollen. Demnach sollen die Notenbanken der Euro-Staaten nur die Anleihen des eigenen Staates kaufen. Nach dem Motto, jeder haftet selbst für sich. Martin Lück.
Dann ist ja derjenige betroffen, auf dessen Bilanz diese Anleihen liegen. Und wenn zum Beispiel die Bundesbank jetzt nur Bundesanleihen gekauft hat im Rahmen dieses Staatsanleihenkaufprogramms, die Banca d'Italia hat nur Italiener gekauft, irgendwann sollte es einen Schuldenschnitt für Italien geben, dann schaut die Banca d'Italia in die Röhre, weil sie hat die italienischen Staatsanleihen und die Bundesbank hat keine, dann haftet sie nicht mit. Also das kann man schon sauber trennen.
Voraussetzung für diese Haftung wäre aber, dass die nationalen Notenbanken bei einem Schuldenschnitt, wenn die Staatsanleihen nicht vollständig zurückgezahlt werden, dann kein Geld von der EZB bekommen. Wie das Programm aussieht, wenn es denn kommt, das wird EZB-Chef Mario Draghi am Donnerstag verkünden.
Eske Hicken von der Frankfurter Börse. die übrigens am Donnerstag stark einbrechen würde, falls die EZB wider Erwarten nichts unternimmt, denn die Anleihekäufe sind dort schon eingepreist. In China dagegen sind die Börsen bereits eingebrochen. Der Shanghai Composite Index hat am Montag fast 8% verloren und auch an anderen chinesischen Börsen gab es massive Kursverluste. Aber die Gründe dafür liegen ganz woanders. Markus Rimmele klärt uns auf.
Der Grund für den Absturz war wohl die Entscheidung der Börsenregulierungsbehörde vom Freitagabend. Sie hatte drei Brokerhäusern das sogenannte Margin Trading untersagt. Dabei werden Wertpapiere mithilfe von Krediten gekauft, was den Markt befeuert. Viele Investoren sahen in der Entscheidung einen Vorboten für weitere abkühlende Maßnahmen der Regierung. Diese will eine Aktienblase verhindern. Im vergangenen Jahr war der Shanghai Composite um überraschende 54% angestiegen, trotz des immer langsameren Wirtschaftswachstums in China. Ausländische Anleger sind von dem Einbruch in Shanghai kaum betroffen. Chinas Börsen sind wegen strikter Kapitalkontrollen weitgehend abgeschottet vom Rest der Welt. Ihre Öffnung verläuft äußerst zaghaft. Seit November können Ausländer über die Hongkonger Börse erstmals auch in Shanghai Wertpapiere kaufen. Der tägliche Umsatz ist allerdings begrenzt. Auch die Nachfrage ist geringer, als erwartet worden war.
Markus Rimmele aus Shanghai. Die Menschen in Deutschland haben erstmals ein Geldvermögen von mehr als 5 Billionen Euro. Das sind 5.000 Milliarden. Allein von Juli bis September 2014 wuchs ihr Geldvermögen um 28 Milliarden Euro, hat die Deutsche Bundesbank ermittelt. Dabei sind Immobilien oder Kunstwerke in der Statistik noch gar nicht enthalten. Allerdings, wie das Vermögen verteilt ist, geht aus der Studie nicht hervor. Um die Vermögensverteilung kümmert sich die Entwicklungsorganisation Oxfam, und zwar global. Und sie hat Erschreckendes herausgefunden. 1% der Weltbevölkerung wird bald mehr besitzen als die restlichen 99% zusammengenommen. Aus London Stephanie Pieper.
Die Reichen auf der Welt werden immer reicher und die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf, so die aktuelle Prognose von Oxfam. Bereits im kommenden Jahr werden demnach die reichsten 1% der Menschheit mehr Vermögen angehäuft haben, als die restlichen 99% zusammen besitzen. Im Jahr 2009 besaßen die wohlhabendsten 1% der Weltbevölkerung noch 44% des gesamten Vermögens. Dieser Anteil stieg nach Schätzungen der britischen Hilfsorganisation auf 48% im vergangenen Jahr, also fast die Hälfte. Das Ausmaß der globalen Ungleichheit sei erschütternd, sagte Oxfam-Chefin Winnie Byanyima. Die Kluft zwischen den Reichsten und dem Rest werde immer schneller, immer größer. Allein das Vermögen der 80 wohlhabendsten Menschen auf der Welt hat sich, den Angaben zufolge, binnen 5 Jahren verdoppelt. Dagegen hat laut Oxfam einer von 9 Menschen auf der Erde nicht genug zu essen und mehr als 1 Milliarde müssen mit weniger als einem US-Dollar 25 pro Tag auskommen. Byanyima wird von Mittwoch an das Weltwirtschaftsforum in Davos als Co-Vorsitzende leiten. Sie will dort die Weltgemeinschaft aufrufen zum Kampf gegen die wachsende Ungleichheit sowie gegen Steuervermeidung und Steuerflucht. Ein Dorn im Auge ist Oxfam, dass Branchen wie Finanzen, Versicherungen und Pharma allein im Jahr 2013 mehr als 1 Milliarde Dollar ausgegeben haben, um in Washington und Brüssel für ihre Interessen Lobbyarbeit zu betreiben. Diese Macht der Konzerne stelle eine wesentliche Hürde dar auf dem Weg, etwa Steuergesetze zu ändern.
In Köln hat heute die internationale Möbelmesse ihre Tore geöffnet. Bis zum kommenden Sonntag werden in den Messehallen im rechtsrheinischen Köln-Deutz über 150.000 Besucher erwartet. Bis einschließlich Donnerstag ist die Messe mit ihrer angeschlossenen Küchenschau Living Kitchen nur Fachbesuchern vorbehalten. Danach ist die Messe für jedermann geöffnet. So lange warten wir aber nicht. Wir lassen uns von Michael Obermeier schon jetzt erzählen, was die rund 1.300 Aussteller aus 50 Ländern an neuen Trends präsentieren.
Gleich der erste Eindruck beim Messerundgang lässt ahnen, es wird wieder heimeliger. Eine neue Gemütlichkeit hält Einzug in die vier Wände. Irgendwie kommt einem alles schon so bekannt vor, als wäre es schon mal da gewesen. Dass dieser Eindruck nicht täuscht, bestätigt Trend- und Designexpertin Ursula Geismann.
Ruhig mal im Keller gucken, ob man noch eine alte Vase da stehen hat aus Omas Zeiten, Opas Ohrensessel. Ruhig dazu, denn gerade so Sachen sind wieder in, die schon mal modern waren, die einen Zeitbezug haben.
Und überhaupt, die Möbel werden wieder bunter, runder und weicher. Sofas sind keine Sitzlandschaften mehr, sie werden kleiner und sind endlich wieder Sitzmöbel. Grundsätzlich gilt, keine Angst vor Farben, rät auch Ursula Geismann.
Frische Farbe, von mir aus auch Tapete an die Wände, vielleicht ein neuer Fußboden und bunte Möbel. Wenn das Portemonnaie nicht groß genug ist für Möbel, dann reichen auch schon mal bunte Kissen. Farbakzente setzen. Es muss wieder gefühlsecht sein.
Sogar das lange verpönte Schwarz kehrt zurück. Und zwar in erster Linie als Farbe für Bezugsstoffe oder als Frontfarbe für Möbel. Auch da darf grundsätzlich experimentiert werden. Nicht mehr nur eintönige Furniere bestimmen das Bild. Die Oberflächen der Möbel, neueste Herstellungstechnik macht's möglich, darf auch da schon mal an ein Kiesbett erinnern oder an einen Moosteppich. Oder es darf auch schon mal eine Küchenfront aus Weißgold sein. Geschätzter Verkaufspreis ohne Geräte rund 50.000 Euro. Ein glückliches Händchen muss allerdings der beweisen, der die gleiche Küche, auch das wäre möglich, in Blattgold haben möchte. Hier entscheidet der Goldtagespreis über den Wert der Einrichtung. Und wenn wir schon im nahezu fast beliebtesten Raum der Wohnung sind, hier hält immer mehr Technik Einzug. Die Geräte der Küche werden künftig per Tablet gesteuert. Alles ist mit allem vernetzt. Ein Trend, der nicht mehr aufzuhalten ist, glaubt auch Roland Hagenbucher, Geschäftsführer eines der führenden Küchengerätehersteller.
Man geht davon aus, dass wir in 2 bis 3 Jahren in Deutschland rund 1 Million vernetzte Haushalte haben, die dann auch den Bedarf haben und den Anspruch haben, vernetzte Hausgeräte bedienen zu können.
Bisher sind allerdings all die Lösungen, die in Sachen Smart Home angeboten werden, doch eher nette Gimmicks. Da fotografiert der Kühlschrank beispielsweise ständig seinen eigenen Inhalt und übermittelt das Bild seinem Herrchen oder Frauchen und verschafft so noch den Überblick, was eingekauft werden muss. Der wahre Nutzwert der neuen Technik sieht nach Meinung unserer Trendexpertin anders aus, Ursula Geismann.
Es muss aber nicht nur um Spielereien gehen, sondern in Zukunft auch um das große Thema Energiesparen. Also es muss irgendwann mal so sein, wenn man die Haustür aufmacht, springt die Kaffeemaschine an. Aber die ist dann nicht den ganzen Tag auf Standby. Oder wenn man einen Tag hat, wo der Kühlschrank sehr viel ackern muss, muss der mit der Heizung korrespondieren, dass die Temperatur runterfährt.
Wer sich für die neue deutsche Gemütlichkeit oder die intelligenten Möbel interessiert, muss noch bis Freitag warten. Bis einschließlich Donnerstag ist die internationale Möbelmesse dem Fachpublikum vorbehalten. Dann allerdings dürfen sich auch die Endverbraucher zwischen den rund 100.000 Möbeln und Einrichtungsgegenständen neue Ideen für die künftige Wohnung holen.
Gefühlsechte Möbel, toll. Das war Michael Obermeier von der Möbelmesse in Köln und das war's auch in unserem Wirtschaftspodcast. Redakteur im Studio war Rolf Henkel, in der Technik war Jan Eisenberg. Wir bedanken uns fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.